Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Sebastian Schuppan.
So, wir sind längst überfällig mit einer neuen Folge vom Rasengeflüster. Hier sind wir aber und natürlich gibt's uns auch in dieser Woche exklusiv mit Radeberger Pilsner. Danke für die Unterstützung. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen, vielen Dank für das wunderbare Feedback auf die Folge mit Marco Hartmann. Das hat großen Spaß gemacht, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das war eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Und ich hoffe, wir können das nochmal wiederholen und wir können noch ein paar Reiseimpressionen von Marco Hartmann von Teil 2 seiner großen Weltreise mitnehmen. Heute gibt's wieder mehr Fußball. Auf geht's. Der Matcha-Experte schlechthin ist in der Leitung. Der Stammpartner, darf man wirklich sagen. Sebastian Schuppan. Schuppi, guten Tag.
Guten Morgen, Jens. Ja, ich hab's mir vorgenommen, Botschafter zu werden. Matcha-Botschafter. Ich habe auch so eine grüne Fahne auf meinem Haus jetzt. So, und ich habe schon wirklich viele therapiert, Jens. Du wirst es nicht glauben.
Also, echt?
Natürlich logischerweise unabsichtlich. Ich schreibe ja keinem, trinkt nur Matcha. Ich poste nur meine Matcha-Gläser und Tassen.
Aha.
Das mache ich ja gar nicht.
Nee, aber das steckt natürlich an. Ganz ehrlich.
Ja, es steckt an.
Ganz ehrlich, ich habe auch schon überlegt, wann ich das erste Mal so richtig zugreife. Und das wirkt, echt, das wirkt. Deine Frau ist ja auch dem Matcha-Fieber verfallen. Und wenn ich da ständig bei dir irgendwelche Bilder von diesem Produkt sehe, denke ich mir, irgendwann musst du diese grüne Pampe auch mal trinken.
Ja, das funktioniert bei jedem, Jens. Da musst du dich nicht grämen.
Nee.
So werde ich auch getriggert bei anderen Sachen.
Zum Beispiel?
So wurde ich zum Beispiel beim 5-Uhr-Club getriggert. Das habe ich auch ganz lang gelesen und gehört und immer gedacht, mein Gott, ich stehe doch jetzt schon zeitig genug auf. Das muss ja jetzt nicht noch eher sein. Und das Buch, ja, was soll da noch drinstehen? Und irgendwann habe ich dann einfach bestellt, gelesen und dann war es vorbei. Ja, so, also das war echt so ähnlich, muss man sagen.
Ja, man muss schon sagen, die Kollegen der sozialen Netzwerke, speziell bei Meta, die haben auch diesen Algorithmus ziemlich gut raus. Wenn du irgendwie nach irgendwas gegoogelt hast oder irgendwas gesucht hast oder irgendeine E-Mail von irgendwas bekommen hast, dann wirst du damit Folge, ich wollte jetzt sagen geschissen, aber das ist vielleicht übertrieben gesagt, aber du wirst Folge pumpt mit diesem ganzen Zeug. Wenn du irgendein Problem hast, kriegst du Instagram-Posts, die du gar nicht sehen wolltest, zugespammt. Also es ist wirklich, das haben sie echt raus mit dem Algorithmus.
Ja, das nervt auch ein bisschen und das macht mir auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber jetzt neuerdings weiß ich gar nicht warum, sehe ich nur noch Volleyball-Videos, wo ich überhaupt nie nach Volleyball gesucht habe.
Ja, wer weiß.
Das reicht wahrscheinlich schon, wenn ich das jetzt dreimal gesagt habe. Wir hören das Gespräch mit und kriege ich wieder Volleyball-Videos demnächst.
Du, die Volleyballerinnen vom DSC, die sind zwar mit 2 Niederlagen gestartet, aber die sind durchaus erfolgreich. Also die sind im Vorjahr ja deutscher Meister geworden. Also da kannst du auch mal wieder vorbeischauen. Ich würde dich einladen nach Dresden. Gehen wir zum DSC.
Sehr gerne, Jens.
Ja, also von daher, also die Einladung steht.
Ja, ich war ja damals als Spieler auch öfter mal, als ich bei Dynamo gespielt habe, öfter beim Volleyball. Das hat mir echt Spaß gemacht. Also meiner Frau, der hat es auch Spaß gemacht, die kann sich auch immer noch dran erinnern.
Ja.
Und das war cool. Also das Volleyball ist ein schöner Sport, den ich auch in der Schule, im Abi, da habe ich auch eine Abi-Prüfung abgelegt im Sportbereich mit Volleyball. Was denkst du?
Ja, klare 1. Also bei dir.
Wirklich. Nee, ich spiele es wirklich gerne.
Ja.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich brutal gut bin, aber schon, ich kann schon mit einem ganz ordentlich spielen.
Mhm. Bei uns war es Handball. Und deshalb wahrscheinlich bin ich dann auch später zum Handball irgendwie gekommen. Also als Hallensprecher, nicht als Spieler, sondern als Hallensprecher. Läuft aber momentan auch nur so semi. Überhaupt bei allen Dresdner Sportvereinen läuft es momentan aktuell nur so suboptimal. Also von daher könnte auch besser laufen. Sebastian, ich will mit dir natürlich als erstes über die Champions League Auslosung sprechen.
Ja. Gegen wen spielt Barcelona?
Das wäre meine erste Frage gewesen. Gegen Manchester United. Hört sich aber wirklich an wie Champions League, ist aber nur Europa League. Du nimmst mir die Vorlage weg, aber das hast du absichtlich gemacht. Ja, was machen wir denn mit deinem Champions League-Tipp aus dem Sommer? Also deiner ist ja jetzt schon verpufft. Weg, aus,
ja,
vorbei.
Ich bin echt enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie vor Bayern landen, aber dass sie Inter irgendwie hinter sich lassen, hatte ich wirklich stark vermutet. Und ja, am Ende ist es dieses olle Spiel zu Hause, was sie gegen Inter verschenkt haben, das war wirklich der Sargnagel, der letzte, den sie bekommen haben. Und ja, bin echt sehr enttäuscht und werde auch nie wieder ins Stadion gehen. Ich war zwar noch nie da, aber ich werde da auch nie wieder hingehen und das Trikot werde ich mir auch nicht holen.
Ich hatte mal ein Barcelona-Trikot. Hatte ich hier, glaube ich, schon mal gesagt. Codro hieß der Spieler. So, ja.
Co-Tor. Mhm. Aber warum? Warum der?
Weil der damals dort der Stürmerstar war. Das war noch weit vor Messi und Co. So, also das war wirklich Mitte der 90er müsste das gewesen sein. In jungen Jahren war ich damals in Barcelona. Ja. Schöne Stadt.
Sehr schön, ja. Muss man wirklich sagen. Da gibt es keine zwei Meinungen.
Lass uns mal wirklich erstmal über Champions League reden, über die echte Champions League. Und ich sag mal so, mein Tipp ist natürlich noch dabei.
noch jetzt. Wir treffen sie aber auf.
Du, ach Gott. Du denkst also, Pep Guardiola fällt im Achtelfinale schon irgendwas ein, was er taktisch verändern kann, wo er dann im Achtelfinale rausfliegt. Also lass uns mal mit Leipzig gegen Manchester City beginnen. Ich glaube, Leipzig hätte sich jemanden anderes gewünscht als das Duell mit Haaland und Guardiola.
Ich glaube, viele deutsche Mannschaften hätten sich vielleicht andere Gegner gewünscht. Mhm. Das sind schon relativ harte Lose, die da zugeschustert wurden. Und ja, aber Leipzig, ich meine, gut, zu Hause sehe ich sie imstande dazu, was zu erreichen. Mhm. Also ich meine, Real schlägt man jetzt trotzdem auch nicht im Vorbeigehen zu Hause. Das war gut, das war überzeugend. Sie sind jetzt auch in einer deutlich anderen Verfassung als noch vor Wochen oder Monaten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich allerdings auch, dass Man City da die Oberhand behalten wird. Das Rückspiel ist in Manchester und da sind sie schon extrem stark. Und ja, also ich habe nicht die Hoffnung, dass Leipzig da weiterkommt, ehrlich gesagt.
Muss man auch sagen, bei Leipzig, das ist so ein Verein, wo der Trainerwechsel sich bemerkbar gemacht hat. Also Marco Rose hat da an den richtigen Knöpfen gedreht.
Definitiv. Das hat sich jetzt sehr, sehr stabilisiert und sie sind wieder in der Region, wo sie sich selbst auch sehen. Noch nicht ganz, denke ich. Ne? Also die werden schon noch zwei, drei Plätze klettern, wo sie dann wieder in Champions League gefilden sind. Und dann wird es wieder ein bisschen entspannter zu gehen in Leipzig, aber natürlich immer noch große Veränderungen. Ne? Da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Oliver Minzlaff übernimmt einen der drei Geschäftsführerposten im RB-Konzern oder im Red Bull-Konzern und da wird es jetzt auch nochmal eine große Veränderung geben. Max Eberl kommt neu dazu. Also das ist so ein bisschen alles relativ unruhig jetzt. Trotzdem, sie werden es natürlich versuchen, so ruhig wie möglich nach außen zu verkaufen, aber das sind natürlich jetzt auf einmal relativ viele Bausteine, die da umgetauscht werden.
Ja, aber ich sag mal so, eine starke Persönlichkeit mit Minzlaff, der schon sehr präsent war, sagen wir es mal vorsichtig, geht. Und Max Eberl ist, glaube ich, auch jemand, der führen will und der präsent sein will, kommt jetzt. Also von daher, sie sind zwar auf unterschiedlichen Posten unterwegs gewesen, aber möglicherweise wäre das auch beim Minzlaff und Eberl dann zu viel Reibung gewesen. Keine Ahnung. Also bei Minzlaff hört man ja, der hat auch gerne mal in den sportlichen Bereich ordentlich mit reingeredet.
Ja, da könntest du recht haben. Also für Max Eberl vor allen Dingen könnte das gut sein. Oliver Minzlaff, ein sehr eloquenter Redner. Aber ich glaube, er hat sich auch relativ wohl gefühlt, jetzt auch im sportlichen Bereich dann die ein oder andere Auskunft zu geben. Und ich meine, nicht ohne Grund übernimmt er jetzt einen dieser drei Posten, das ist natürlich mit höchster Verantwortung, ne? Ich glaube Verantwortung für 5000 Leute, die er da jetzt übernimmt. Und ich meine, Max Eberl hat natürlich auch jetzt gelernt aus seiner Zeit in Gladbach und möchte die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen und möchte noch einen Sportdirektor holen. Also doch relativ viel Veränderung, ne? Dann kommen dann doch drei neue Personen rein, also neuer Geschäftsführer, neuer Sportdirektor und neuer Sportgeschäftsführer. Das ist schon viel Aufruhr für einen Verein, selbst wenn es ein Verein wie RB Leipzig ist, der gute Strukturen hat und der auch unglaublich viele Leute hat auf verschiedensten Ebenen. Aber trotzdem sind das jetzt drei relativ große Führungsfiguren und kann man gespannt sein, wie diese zwei Positionen dann noch besetzt werden.
Naja, erstmal hat man ja gesagt, die Minzlaff-Rolle will man so ein bisschen auch intern aufteilen. Mal schauen. Und bei dem Sportdirektor, also der dann Eberl unterstellt ist, höre ich immer wieder den Namen Rufen Schröder.
Ja, da würde natürlich auch sehr gut passen, muss man ehrlich sagen. Ich meine, das mit Schalke, da werden wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, auf das Thema. Das ist natürlich auch eine Sache, die man nicht erwartet und vermutet hatte. Und dementsprechend wird das eine interessante Kiste sein, weil ja auch Rufen Schröders Vertrag nur ruht, wie man gelesen hat. Also ähnlich wie es bei Max Eberl war, wurde der ja nicht aufgelöst, sondern der ruht nur. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt, dass Schalke da vielleicht noch den einen oder anderen Euro einnehmen möchte, was ja auch verständlich ist, weil der Vertrag ja noch ein bisschen länger läuft. Aber von der Grundkonstellation her würde das sehr gut passen, glaube ich, Max Eberl und Rufen Schröder.
Tja, Ja, man muss mittlerweile für Trainer und Sportdirektoren auch Ablöse zahlen. Schalke kennt sich damit aus. Für Thomas Reis mussten die auch ein bisschen was hinlegen an den Revierrivalen an Bochum. Lass uns aber bei der Champions-League-Auslosung bleiben und bei den deutschen Clubs. Zunächst mal die Frankfurter Eintracht gegen den SSC Neapel. Boah, das ist natürlich ein sehr emotionales Duell. Beide Fangruppen wirklich herausragend, muss man sagen. Der SSC Neapel momentan das heißeste Pferd im italienischen Stall. Also Neapel träumt natürlich auch mal wieder von der italienischen Meisterschaft. Ich sehe die Frankfurter Eintracht nicht ganz chancenlos. Der kleine Nachteil ist, das Rückspiel ist in Neapel.
Ja, das ist wirklich ein Duell, auf was man sich einfach nur freuen kann. Stimmungstechnisch in beiden Stadien wird es da sicherlich am oberen Ende der Stimmungsamplitude sich bewegen. Das wird auf jeden Fall sehr erfreulich und sehr schön zu sehen sein. Aber ich glaube auch ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ich meine, Neapel ist natürlich wirklich heiß, hat jetzt, glaube ich, 11 oder 12 Spiele hintereinander gewonnen, hat jetzt Liverpool das erste Mal verloren, glaube ich, ne? Wieder seit langer Zeit. Und sehe aber fast 50-50, würde ich ehrlich gesagt sagen, weil wir wissen natürlich trotzdem noch nicht, ob Neapel jetzt so stabil ist, dass sie jetzt da von oben runterspielen und sagen, die Eintracht, die nehmen sie jetzt mal hier im Vorbeigehen mit und ziehen eine Runde weiter. Also maximal 55-45 würde ich jetzt hier die Verteilung sehen und glaube, dass Frankfurt gute Chancen hat, zumal sie auch wirklich, wirklich, und das muss man ihnen großen Respekt zollen, brutal gut sind in diesen Entscheidungsspielen. Ne? Egal ob auswärts oder zu Hause, das haben sie jetzt schon mehrmals bewiesen, dass sie da auch auswärts glänzen können und dementsprechend sehe ich jetzt nicht so schwarz für Frankfurt. Also das könnte was werden.
Hm. Klaasner kann das mit seiner Truppe, diese entscheidenden Spiele, da hast du echt recht. Und man muss natürlich auch abwarten, wie kommen die Mannschaften dann in das neue Jahr rein. Dann nach der Weltmeisterschaft, dann bereiten die sich auf die Rückrunde vor und in der Rückrunde kommt's ja dann auch geballt. Bin auch mal gespannt, wie dann die Nationalspieler so drauf sind. Und da gibt's ja bei beiden Vereinen doch den einen oder anderen Nationalspieler. Das wird sehr, sehr interessant.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Nationalspieler ganz normal drauf sein werden, okay, weil ob sie jetzt in Bundesliga weiterspielen und Champions League bis Ende Dezember oder ob sie jetzt da die WM spielen.
Aber die Belastung jetzt war ja schon extrem. Diese ganzen englischen.
Schon extrem, ja. Aber jetzt haben sie ein bisschen, Zeit bis zum ersten Spiel und dann sind es wieder ein paar Tage mehr. Also der Rhythmus wird sich etwas entspannen, glaube ich. Und es ist halt nur die Frage des Klimawechsels dann, wie der sein wird. Aber Mannschaften sind auch im Trainingslager im Januar dann nachher nochmal. Also ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss haben wird. Ich hoffe natürlich nicht, dass viele Verletzte wiederkommen, aber dass die Spieler, glaube ich, in einer halbwegs ordentlichen Verfassung wiederkommen, da bin ich mir relativ sicher.
Hm. Dortmund spielt gegen Chelsea. Hat es noch nie gegeben in der Champions League, also eine Premiere. Klappt man gar nicht. Beide Vereine sind ja eigentlich Stammgäste in der Königsklasse, aber dieses Duell hat es da noch nicht gegeben und Dortmund freut sich natürlich auf das Wiedersehen mit Christian Pulisic und Pierre-Emerick Aubameyang, den ehemaligen Dortmundern. Wie siehst du dieses Duell zwischen dem BVB und dem FC Chelsea?
Da sehe ich ehrlich gesagt den BVB leicht favorisiert.
Echt?
Muss ich sagen, ja. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber einfach so vom Gefühl her glaube ich, dass der BVB da leicht vorne ist. Das Rückspiel ist natürlich in London, was die Sache ein bisschen schwieriger macht, aber da sehe ich den BVB weiterkommen.
Weil dann, das kann ich auch nicht so richtig sagen. Ich sag mal, es hätte auch angenehmere Lose gegeben. Man sagt ja dann immer so schön Benfica und Porto, aber vielleicht ist das auch die Krux. Und ich glaube, FC Chelsea ist von den englischen Mannschaften, die im Topf waren, also Manchester City hätten sie nicht bekommen können, weil sie gegen die in der Gruppe gespielt haben. Tottenham wäre auch unangenehmer gewesen. Chelsea, ja, kann man durchaus mal versuchen. Ist natürlich schon eine reizvolle Partie. Terzic hat gestern gesagt, dass er den Trainer von Chelsea sehr, sehr gut kennt, dass sie befreundet sind. Ja, und dann, wie gesagt, das Wiedersehen mit den zwei ehemaligen Dortmundern. Das Duell bietet eine Menge und ich sehe es wirklich sehr ausgeglichen. Also ich würde sagen 50-50.
Okay, ja, damit kann ich auch leben.
Gut, und dann Paris gegen Bayern. Ich habe gesagt, auch Paris oder Liverpool. Jetzt ist es Paris geworden. Also es ist kein Glückslos für keine der beiden Mannschaften. Also ich glaube, weder in Paris noch in München hat man da gestern gejubelt und gesagt, hurra, das wird ein tolles Achtelfinale. Also es wird ein tolles Achtelfinale, aber der Gegner ist halt jetzt sicherlich nicht das Traumlos.
Ja, da sehe ich aber Bayern relativ klar weiterkommen.
Klar.
Ja.
Okay.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut für Bayern ist, dass ich das so sehe, aber...
Du hast doch mal ein Näschen dafür, frag nach in Barcelona.
Deswegen, also ja, also ich glaube, dass den Bayern das trotzdem liegen wird und das Rückspiel ist zu Hause. Da sehe ich Bayern also nicht entspannt weiterkommen, das bei Weitem nicht, aber ich sehe sie weiterkommen.
Mhm. Aber zuletzt sind sie doch gegen Paris ausgeschieden.
Das stimmt, ja. Aber ich denke, dass sie weiterkommen.
Ja, ich frage trotzdem nochmal nach die Offensive, die Offensivpower von Paris. Der Trainer, der jetzt auch dort die Zügel in der Hand hat, macht ja alles keine Sorgen. Also du sagst, die Bayern kommen da klar weiter. Also dem entnehme ich, sie gewinnen in Paris schon 2-0 und machen dann in München mit einem 3-0 alles klar.
Ja, das wäre natürlich grandios, wenn so wäre, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, sie gewinnen in Paris, kann auch knapp sein und dann gewinnen sie zu Hause nochmal, aber das kann auch beides knapp sein, logisch, aber ich glaube, dass Bayern das hinkriegt, dass sie die Reihe hinten in den Griff kriegen, weil sie auch selbst Speed haben hinten, mit Upamecano, mit Hernandez, mit Davis. Da haben sie genug Speed oder Masraoui vielleicht auch noch, je nachdem, wer dann da auch dribbelt oder Pavard. Und ich glaube, dass sie das halbwegs in Schach halten können. Und ja, ich meine, wir können es ja erst sehen, wenn es gegen die richtigen Top-Gegner geht. Paris ist jetzt so ein Gegner. Und dann werden wir sehen, ob sie das dann hinkriegen, so von der Offensivpower und ob dann wirklich so ein Stürmer fehlt. Allerdings, Choupo-Moting macht das ja aktuell ganz gut. Also
ohne Frage.
Von daher bin ich da jetzt erstmal optimistisch.
War der die letzte Zeit dann immer unterschätzt oder stand er natürlich im Schatten von Lewandowski und sagt sich jetzt, okay, jetzt zeige ich mal, was ich drauf habe?
Ja, auch. Ich glaube, dass es schon so ein bisschen eine Befreiung ist, weil du ja weißt, eigentlich, wenn Lewandowski da ist, du kannst ja eigentlich machen, was du willst. Du wirst nicht spielen. Also Lewandowski ist nie verletzt. Der ist stabil ohne Ende. Hm. Der macht immer seine Tore und da kannst du reinkommen und Doppelpack machen und du weißt, beim nächsten Mal wirst du nicht spielen. Und ich glaube, dass sie jetzt einfach auch einen guten körperlichen Zustand gerade hat und ja, bekommt immer wieder seine Torchancen auch, die macht er jetzt gerade hochprozentig und wenn er das weiter so macht, dann glaube ich schon, dass er da jetzt nochmal so eine kleine Renaissance feiern kann, weil viele Dinge aufgelegt bekommst du bei Bayern immer, vor allen Dingen in der Bundesliga. Hm. Du musst du dann halt machen, das ist dann die Hauptsache und Champions League wird natürlich nochmal eine andere Hausnummer, ne? Da weiß ich nicht, ob er das dann so beibehalten kann. Hm. Aber wir werden es sehen, also zutrauen könnte man es ihm.
Ich finde, das ist schon die reizvollste Partie neben der Begegnung Liverpool gegen Real Madrid. Also Neuauflage des Endspiels gibt's schon im Achtelfinale und Real Madrid ist so ein bisschen der Angstgegner von Liverpool. Ich glaube, sie haben 2009, wenn ich das richtig gelesen habe, das letzte Mal gegen Real gewonnen. Die beiden Endspiele haben sie jeweils verloren. Das in diesem Jahr und auch 2018 hatten sie das Nachsehen. Wie siehst du die Konstellation? Ich sag mal, Rückspiel, Anfield Road, alles drin. 50-50, würde ich sagen. Rückspiel in Madrid, boah, wird schwierig für Liverpool. Muss man gucken, wie die dann im Februar drauf sind. Weil Liverpool ist in dieser Saison aus meiner Sicht wirklich eine schwankende Diva. Jetzt haben sie gegen Tottenham gewonnen, aber sie zeigen doch extreme Formschwankungen.
Wenn man Optimist ist, könnte man sagen, die haben ihre große Krise schon hinter sich, Liverpool, ne, und werden jetzt vielleicht eher besser, als sie schlechter werden im zweiten Halbjahr quasi der Saison. Aber ich sehe es schon auch so, dass Real viel hat, was Liverpool sehr wehtut. Real fühlt sich wohl auch in dieser verteidigenden Position, wenn sie dann mal einfach eine halbe Stunde hinten drin stehen, dann werden die jetzt auch nicht nervös und wissen genau um ihre Stärke, wissen genau, dass sie ihre Chancen bekommen. Und machen die dann halt auch eiskalt, ne? Das ist schon so, da bist du natürlich auch im Kopf des Gegners drin, wenn du so eine lange Serie hast. Also das wird schon extrem schwer für Liverpool und Real ist natürlich eine ganz, ganz erfahrene Mannschaft, die wirklich unglaublich viele Waffen hat und ja, die sich, wie gesagt, in dieser Rolle des Verteidigens wohlfühlt. Und das ist Liverpool echt ein bisschen zu bieder und deswegen, ich glaube auch, dass Real weiterkommt, ehrlich gesagt.
Ganz kurz, Europa League, Union Berlin gegen Ajax Amsterdam. Gutes Spiel, cooles Spiel.
Cooles Spiel.
Schöne Auswärtsreise auch für die Union-Fans, die dann hoffentlich wieder mitfahren können. Amsterdam, herrliche Stadt, aber Amsterdam für mich Favorit.
Ja, schon leicht favorisiert. Allerdings Union auch sehr stark in diesen Spielen. Ne? Muss man auch sagen, wenn es drauf ankam, jetzt haben sie abgeliefert und haben, auch wenn es nicht immer schön aussieht, aber sind da schon mental sehr stark. Jetzt haben sie natürlich mal eine richtige Packung gegen Leverkusen gekriegt. Müssen wir auch mal schauen, wie sie das jetzt in der Bundesliga verdauen können über diese englische Woche. Da bin ich auch sehr gespannt, ne? Weil das ist ja jetzt auch nicht so oft, dass Union mal so eine Klatsche kriegt. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber ja, du hast schon recht in dem Sinne, dass das Ajax da schon favorisiert ist.
Und bei Leverkusen das gegen Monaco, Rückkehr von Volland, wie siehst du das?
Also wenn du sagst, Liverpool ist launige Diva, dann weiß ich nicht, wie wir Leverkusen bezeichnen wollen diese Saison. Also das ist ja wirklich auch 0,0 einzuschätzen, wie die im nächsten Spiel wieder agieren werden. Von daher, jetzt spielen sie gegen Köln, das Derby. Also ich sage mal, dass Leverkusen da weiterkommt. Aber ich fühle mich nicht wohl mit der Aussage.
Ja, ich sehe auch noch nicht so richtig den Trainereffekt. Also wo wir vorhin über Leipzig gesprochen haben, bei Leverkusen sehe ich das noch nicht. Also bei allen Verdiensten, die Xabi Alonso als Spieler gehabt hat, aber sein Gehen als Trainer entdecke ich noch nicht. Aber das ist vielleicht noch, schlummert noch irgendwo rund ums Bayerwerk und vielleicht muss man das noch entfachen. Ganz kurz, Barcelona gegen Man United, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, schon eine Knallerpartie, also in der Europa League. Das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Da kann man sich, glaube ich, auch Hin- und Rückspiel anschauen. Beide sehen sich natürlich in anderen Wettbewerben. Hast du da einen Favoriten? Jetzt sagst du garantiert Barcelona, oder? Musste ja.
Nee, jetzt sage ich nie wieder Barcelona.
Kannst du das auch noch begründen?
Nein, kann ich nicht begründen. Beide sind weder unglaublich gut drauf, noch sind sie ganz schlecht drauf. Es ist, glaube ich, wirklich 50-50. Aber am Ende kommt trotzdem Menu ganz klar weiter.
Weil wir über die Trainer jetzt schon geredet haben, Rose ist in Leipzig oder Xabi Alonso in Leverkusen, du hast vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, Schalke 04, Thomas Reis, das wird ein kräftiges Unterfangen, was er sich da angetan hat beim FC Schalke. Das sieht man jetzt auch. Sie waren gar nicht so schlecht am Wochenende bei Werder Bremen. Ich habe das Spiel ansatzweise gesehen, das Spiel der beiden Aufsteiger. Aber da siehst du eigentlich, wer das Selbstvertrauen hat, bei wem auch die kleinen Aktionen dann laufen, wer auch im Kopf eine Nasenspitze voraus ist. Das ist nämlich der SV Werder. Die können es auch ein bisschen lockerer spielen. Und bei Schalke funktionieren dann halt ein paar Abschlüsse, ein paar Aktionen nicht. Und da wirkt dann auch einiges ein bisschen krampfig.
Also ich habe das ja hier schon öfter gesagt, dass ich eher ein Fan davon bin, dass Trainer sich mal die Zeit nehmen. Thomas Reis war jetzt auch nicht nur 8 Monate in Bochum, sondern der war ja wirklich eine längere Zeit jetzt da, hat große Erfolge mit dem Verein gefeiert, hat sie wieder ins, sagen wir mal, gelobte Land geführt, hat eine wunderbare erste Bundesliga-Saison gespielt. Und hätte sich jetzt meiner Meinung nach eigentlich mal die Zeit nehmen müssen, mal durchzuatmen und dann zu sagen, okay, was ist überhaupt passiert in den letzten Jahren, Monaten und Jahren? Was habe ich gut gemacht? Was habe ich nicht so gut gemacht? Einfach mal die Ruhe suchen auch und ein bisschen drüber nachdenken und den Akku auch wirklich wieder aufladen, weil ich meine, Bundesliga-Trainer zu sein ist schon brutal, aber Bundesliga-Trainer bei einem Verein zu sein, der ganz hinten drin steht, wo du jede Woche eigentlich punkten musst, dreifach, wenn es geht, das fährt an dir wie nichts anderes. Also das ist wirklich Wahnsinn. Beide Vereine sind natürlich hoch emotional dann im Ruhrgebiet verankert und ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat. Also nicht, weil er nicht die Qualität dafür hat, sondern einfach, weil es jetzt so schnell ist und weil die Situation auch so schwierig ist. Schalke hat natürlich auch große Probleme, wöchentlich abzuliefern und eine stabile Einheit zu sein. Und dementsprechend weiß ich wirklich nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat.
Als Einwand kann man vielleicht gelten lassen, man hat als Trainer, glaube ich, immer ein bisschen Angst, dass man vom Trainerkarussell allzu schnell runterfällt. Ich glaube, die Sorge hätte sich Thomas Reis nicht machen müssen, nach all dem, was er in Bochum geleistet hat. Aber wie schnell kriegst du wieder einen Job auf Schalke angeboten? Schalke ist ja immer noch ein großer Name, ein kräftiger Name. Er war dort im Sommer im Gespräch. Das war ja schon kurz vor dem Abschluss. Da hat Bochum nicht mitgespielt. Jetzt die zweite Chance und da wollte er wahrscheinlich zugreifen, weil er möglicherweise die Angst hatte, eine dritte Chance wird es möglicherweise gar nicht geben.
Ja, aber ist denn Schalke noch der Verein, den wir im Kopf haben?
Für Thomas Reis wahrscheinlich schon.
Vielleicht für Thomas Reis schon, aber ich meine, Schalke hat, glaube ich, gehört zu haben, den zweitkleinsten Etat der ersten Liga hinter Bochum. Das ist jetzt wirklich bei Weitem nicht mehr dieses königsblaue Machtgefilde von hohen Gehältern und von vielen finanziellen Möglichkeiten, sondern das ist purer Überlebenskampf jede Woche. Und das hat er ja mit Bochum jetzt auch gehabt. Und ich glaube schon, dass er sich so einen Namen gemacht hat, dass er da hätte jetzt erstmal beruhigt sich zurücklehnen können. Nicht jetzt 2 Jahre, aber einfach mal sich das mal anschauen, weil ich meine, da sind wir uns einig, Jens, oder? Also Trainerplätze werden frei wie Sand am Meer andauernd. Also irgendeiner verliert immer die Nerven und macht das und setzt jemanden vor die Tür. So dementsprechend kann ich, also es ist nur mein Gefühl, ne, dass es vielleicht etwas verfrüht war. Und ich meine, wer gibt ihm denn die Garantie, dass, falls das nicht klappt, dass er dann auch in der zweiten Liga Trainer von Schalke ist? Das wissen wir ja, dass der Verein da so emotional ist, dass er das vielleicht nicht unbedingt mittragen wird.
Ja, die Frage ist natürlich, wie ist deine Geduld bei so einer Sache? Also wie ruhig kannst du da sagen, okay, ich spanne jetzt mal ein halbes Jahr aus, ich warte auf die große Chance und mach das mit mir selber aus. Das kann der eine, der andere kann es halt nicht, der andere.
Also mal jetzt das WM, Jens, ne? Da hat er jetzt auch noch Zeit. Also es gibt nur noch diese zwei Spiele. Jetzt ist es auch nicht so, dass er da jetzt, guck mal, wenn, selbst wenn du bis Februar wartest, da sind in der Bundesliga 4 Spiele gespielt oder 3. Also jetzt nicht so, dass da jetzt jede Woche gerade abgeht. Da hätte man sich in Ruhe die WM anschauen können und dann bis zu 3-4 Monate hättest du dir nehmen können und dann das immer noch entscheiden können. Aber gut, ist natürlich klar, du sagst es richtig, jeder ist anders. Jeder, vielleicht braucht er das auch gar nicht. Vielleicht sagt er, du, das juckt mich gar nicht, die Belastung, und ich brauche das gar nicht, ich gehe direkt wieder rein. Das ist vollkommen in Ordnung. Also das ist jetzt auch nicht in dem Sinne eine Kritik von mir, sondern nur so, dass ich denke, manchmal braucht man das vielleicht einfach, um ein paar Sachen auch für sich zu entdecken und nachzuvollziehen.
Aber ich gut. Finde auch bei Schalke das Ganze... Gebilde ist nicht ganz einfach. Mit Büskens, mit Asamoah, den Schalke-Legenden, sage ich mal so. Und wenn die natürlich was sagen, intern wie extern, dann findet das sofort Gehör. Und dann hast du es als externer Trainer nicht so unbedingt einfach. Zumal ja Büskens es geschafft hat, die Mannschaft in die Bundesliga zu führen und dann gesagt hat, okay, ich mache jetzt wieder hier den Co-Trainer.
Ja, klar, das ist eine schwierige Konstellation. Ich meine, Asamoah ist ja jetzt Leiter der Lizenzspielerabteilung, also der ist ja eine feste Größe, aber Büskens, na klar, das haben sie ja dann schon so ein bisschen aufgeweicht irgendwann, ne? Oder im Laufe der Trainersuche quasi des Prozesses haben sie ja irgendwie gesagt, ja, also das wird jetzt nicht, er dürfte auch Co-Trainer mitbringen jetzt, also hat er ja auch mitgebracht, ne? Markus Gellhaus ist ja da, glaube ich, mit dabei, sein gewohnter Co-Trainer. Das ist auch wichtig für ihn, glaube ich, für so eine schwierige Aufgabe, dass du da jemanden Vertrautes an deiner Seite hast. Ne? Mike Büskens ist natürlich ein cooler Typ und auch eine Schalker-Legende, aber trotzdem kennen die sich jetzt grundsätzlich erstmal wahrscheinlich nicht unglaublich gut. Kennenlernen sie sich schon, aber nicht unglaublich gut, und dementsprechend ist das wichtig. Also es ist schon, das ganze Gebilde auf Schalke ist schon immer ein schwieriges, aber wann war das schon mal leicht? Also wann war das schon mal von großer Kontinuität geprägt? Eigentlich nie.
Hüb Stevens, Ende der 90er.
Stevens, ja, genau. Aber das ist schon fast so lange her, dass ich es jetzt nicht mehr in Erwägung gezogen habe.
Ja, logisch. Wie findest du das überhaupt? Trainer, sollten die immer einen festen Co-Trainer mitnehmen? Ich bin da eigentlich klar, als Verein zahlst du dann natürlich nicht nur deinen Chefcoach, sondern auch den Co-Trainer und möglicherweise auch noch den Torwarttrainer mit aus. Aber ich halte von diesen Kombinationen eigentlich viel, weil du brauchst als Cheftrainer mindestens eine feste Vertrauensposition. Das ist ja bei den großen Trainern auch so gang und gäbe, dass die dann wenigstens einen Co-Trainer mitbringen, und das finde ich auch gut. Weil mit dem kannst du über alles reden, mit dem kannst du wirklich, da kannst du dich komplett fallen lassen.
Genau, ja, erstens das, und zweitens ist es halt auch eine inhaltliche Sache, ne? Du suchst ja deinen Co-Trainer aus mit den Stärken, die du vielleicht nicht hast, ne? Dass der da, wenn du vielleicht nicht so der Moderationstyp bist, dann hat dein Co-Trainer dann vielleicht die Möglichkeit, mit den Spielern im Austausch zu sein und da ein bisschen die Wogen zu glätten. Oder wenn du jetzt nicht der riesige Taktikfuchs bist, sondern eher der Motivator und vielleicht da noch ein bisschen Input brauchst, dann brauchst du eben jemanden, der gute spieltaktische Sachen an die Mannschaft weitergeben kann, ne? Und das weißt du ja eben überhaupt nicht, wenn du sagst, ja, ich komme da jetzt mal hin und klar, ist egal, wer Co-Trainer ist. Nee, das ist gar nicht egal. Also da bin ich auch ganz klar der Meinung, dass ein Trainer funktioniert auch immer nur so gut, wie sein Trainerteam funktioniert. Ne, wenn es da Querelen gibt, das merkt die Mannschaft erstens sofort, weil die feinfühlig sind bei sowas. Und da hast du schon das erste Problem, was du gar nicht gebrauchen kannst. Und da geht ganz viel über Vertrauen und ganz viel wie gesagt, verschiedenste Stärken, die jeder einbringt. Und mittlerweile bei den großen Vereinen ist es ja so, dass Trainer ganze Scharen von Leuten mitbringen, ne? Also nicht nur Co-Trainer, sondern auch Athletiktrainer, weil sie eben sagen, ey, der füllt genau die Kriterien, die ich an die Mannschaft habe, der kann das genau ausfüllen, der weiß genau, wie er die Mannschaft trainieren muss, dass die für die und die Übungen bereit sind, dass die für die Phase der Saison spritzig sind. das ist ja ein ganz schwieriges Gebilde, ne? Da führen ja ganz viele Wege nach Rom und das ist ganz, ganz schwierig zu erarbeiten, zusammen mit anderen Leuten dann. Das ist nicht unmöglich. Zum Beispiel Steffen Baumgart hat es ja gemacht, ne? Der ist jetzt zum Beispiel da alleine hingegangen, hat dann nur Kevin McKenna noch dazu genommen als alte Köln-Legende quasi. Ne, aber da geht das auch, ne, weil eben Baumi jemand ist, der Leute mitnimmt. Aber es ist eben oft auch so, dass das schwierig ist, wenn du alleine hinkommst. Hm. Deswegen, es ist ein spannendes Thema, was man auch mal ein bisschen tiefer besprechen könnte. Aber ich sehe es grundsätzlich total wie du, dass es für die Trainer ganz wichtig ist, ihre Vertrauenspersonen mitzunehmen.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so, als Spieler, wo ich aktuell vielleicht auf der Ersatzbank sitze oder möglicherweise meinen angewärmten Platz auf der Tribüne finde, da tue ich mich dann auch schwer, mit dem Co-Trainer das Gespräch zu suchen, weil ich weiß, der ist der absolute Vertrauensmann von Chefcoach und der wird das dann vielleicht 1:1 zu dem weitertragen.
Na, das ist ja die große Qualität von guten Co-Trainern, das eben nicht zu machen, ne? Sondern da gibt's das Vertrauen des Trainers quasi an den Co-Trainer. Ne, du machst das in meinem Sinne, du musst mir nicht alles sagen. Wichtige Sachen werden natürlich trotzdem irgendwie so verpackt, dass es mit ankommt beim Trainer, wenn es dem Spieler was nützt, ne, oder wenn es sinnvoll ist für den Trainer, das zu wissen. Aber da brauchst du eben auch jemanden, und das merkt die Mannschaft auch ganz schnell, Jens. Also da brauchst du dir keine Gedanken machen, das merken die innerhalb von ein paar Tagen, ob der Co-Trainer vertrauenswürdig ist oder nicht.
Wird der ausgetestet?
Also, Spieler auch sehr, ja, klar, wird der ausgetestet. Logisch. Hm. Das ist sicher. Und da kannst du es dir als Co-Trainer auch ultra schnell verscherzen mit der Mannschaft und dann hast du ein großes Problem. Hm. Ja, dann erzählen sie dir nämlich nichts. Da kommst du in die Kabine und ist mucksmäuschen still.
Ich glaube, das gibt es nichts Schöneres für einen Co-Trainer.
Kein gutes Zeichen, wenn alle aufhören zu sprechen, wenn du reinkommst. Das ist schon so, das darfst du dir dann auch wirklich nicht verscherzen, weil das ist halt ganz wichtig, wenn die Mannschaft dir vertraut, egal ob jetzt Trainer oder Co-Trainer, und dann ist das eine gute Basis, dass man weiß, man kann auch mal was sagen, was nicht unbedingt weiter ist. Manchmal muss man ja auch einfach nur mal seinen Frust ablassen, und das muss dann der Co-Trainer in dem Sinne, wenn er dann so eine gute Fähigkeit hat, auch mit umgehen zu wissen quasi, dass er dann sagt, okay, das muss jetzt vielleicht nicht zum Trainer 1:1, was er mir gesagt hat. Ja, aber vielleicht war es einfach mal wichtig, dass das losgeworden ist.
Genau. Peter Hermann ist, glaube ich, so ein guter, verständnisvoller Co-Trainer, der ja überall, wo er gearbeitet ist, geschätzt worden ist, auch von den Spielern. Und ich glaube, die wissen auch, was sie bei ihm abladen können und wo sie mit ihm drüber reden können. Und fachlich ist er sowieso ein richtig guter Co-Trainer. Und manche können halt vor allem Co-Trainer sein. Das ist ja jetzt keine Abwertung, sondern die muss es ja auch geben.
Überhaupt nicht. Ja. Ja, denen geht's ja auch gut. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass es denen schlecht geht. Also da wollen wir uns keine Sorgen machen.
Nee,
in der ersten, zweiten Liga, da den Co-Trainern geht's sehr gut. Also das ist mal sicher.
Das ist schön, dass du da hier nochmal beruhigend einwirkst, also dass die Co-Trainer auch ihre Stromrechnung in diesem Winter zahlen können. Glaubst du überhaupt, dass es, wir haben ja jetzt dann eine lange Pause durch Weltmeisterschaft, glaubst du, dass es dann noch mehrere Trainerwechsel geben wird, weil dann hast du ja die Chance, jetzt nächste Woche den Strich drunter zu machen, unter die ersten 15, 16, 17 Spiele zu sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Haken dahinter und jetzt gucken wir auch mal uns diese Position an.
Ja, ich meine, wir können es ja in der ersten Liga mal durchgehen. Da gibt es jetzt nicht so viele Vereine, die jetzt sagen, ich meine, Stuttgart hat es natürlich gemacht so, ne? Die machen das jetzt mal bis zum Ende dieser Woche und schauen sich dann an, wie der Trend ist und ob man da weitergehen kann. Das ist die Frage, aber ansonsten sehe ich eigentlich kaum eine Mannschaft, die das jetzt, wo ich denke, da könnte noch was passieren. Also du kannst mir gerne eine nennen. Also Bochum hat gewechselt, Schalke hat gewechselt, Stuttgart hat quasi auch gewechselt, Hertha hält an Schwarz fest, Leverkusen hat auch gerade gewechselt, Augsburg hält fest, Köln hält fest, Wolfsburg, also
gibt's niemanden.
Ich glaube nicht, dass das jetzt ein großartiges Mittel sein wird, der Verein.
Wolfsburg wäre es vielleicht noch gewesen, wenn die jetzt nicht so durchgestartet wären. Die sind ja dann seit 6 Spielen ungeschlagen gewesen. Ich glaube, Kovac hat jetzt auch seinen Weg gefunden.
Ja, genau.
Aber in der zweiten Liga? Denkt zum Beispiel ein Verein wie Arminia Bielefeld jetzt nochmal drüber nach und sagt sich, das hat gar nicht funktioniert. Und ich glaube schon, ich sehe die Schweißperlen bei Sami Arabi bis nach Dresden. Also weil das sind 11 Punkte. 11 Punkte, klar kannst du sagen, wir sind Arminia Bielefeld und wir spielen dann eine überragende Rückrunde. Aber weißt du, was ich die schlimmsten Trainerwechsel finde? Die am zweiten oder dritten Spieltag im neuen Jahr. Wenn du dann sagst, oh, es hat gar nicht funktioniert, jetzt wechseln wir einen Trainer. Also das finde ich, da sage ich, dann macht's doch vor der Winterpause, dann kann der neue Trainer wenigstens ein paar Tage und Wochen mit der neuen Mannschaft arbeiten. Und in diesem Jahr wäre es ja nun wirklich eine intensive Arbeit. Es ist ja fast wie eine Sommervorbereitung, die man dann hat.
Ja, ich meine, grundsätzlich, glaube ich, kann man das nicht verallgemeinern. Ne? Es gibt immer Momente, selbst wenn man immer noch dran glaubt, wo man sagt, okay, das war jetzt wirklich so das letzte Ding, was hätte nicht passieren dürfen, ne, wo du dann wirklich reagieren musst, weil grundsätzlich wissen wir ja alle und denken wir auch immer alle, ist es besser, am Trainer festzuhalten, weil natürlich die Statistik auch ganz klar sagt, dass es das Trainerwechsel ganz, ganz oft verpuffen, also 8 von 10 Trainerwechseln verpuffen. Hm. Ne, so im Großen und Ganzen. Da gibt es einen kurzfristigen Effekt und dann bist du wieder am selben Punkt. Und dementsprechend ist das immer eine Sache, die man wirklich nicht verallgemeinern kann. Aber für Bielefeld sieht es natürlich jetzt echt übel aus, dadurch, dass auch wieder alle gepunktet haben. Ne? Fürth hat 2-mal gewonnen, Magdeburg hat jetzt 2 wichtige Auswärtssiege gefeiert, Sandhausen hat jetzt gewonnen, ne? Und somit sind jetzt auch St. Pauli, Nürnberg und Bielefeld auf den letzten 3 Plätzen. Da, wer darauf gesetzt hätte, hätte auch viel Geld verdient vor der Saison. Und ja, ich meine, Bielefeld steckt auch in der Klemme drin, ne? Weil du hast natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Ablöse für Daniel Scherning bezahlt, weil du den ja da dann losgeeist hast von Osnabrück. Und willst du das dann jetzt schon wieder rückgängig machen? Also da verbrennst du ja unglaublich viel Geld. Andererseits ist natürlich der Rückstand schon 5 Punkte, das ist jetzt nicht wenig. Und aktuell machen sie auch nicht so den Eindruck, dass jetzt irgendwie eine Serie gestartet wird. Also das muss man ja auch leider ehrlich sagen. Ich meine, das Aufbäumen gegen Kaiserslautern war jetzt natürlich sehr stark mit einem Mann weniger. Aber am Ende verlierst du es dann doch wieder. Und das ist leider der Fakt momentan. Und jetzt in Paderborn, die sind auch angeschlagen, die haben jetzt auch 2-mal verloren, müssen jetzt zu Hause gewinnen. Das ist auch eine ganz schwierige Partie heute. Und dementsprechend, also Bielefeld wäre jetzt so ein Verein, wo das zumindest überlegt werden wird, sagen wir mal so. Mhm. Ne? Dass diesen Schritt nochmal zu gehen, aber natürlich ebenso St. Pauli wahrscheinlich.
Wollte ich auch sagen.
Also da wird es auch Überlegungen geben, zumindest mal anzustellen, hey, würde das Sinn machen oder nicht?
Ja. Ich glaube, ich wäre sehr von der Emotion getrieben und würde auch so reagieren wie so ein rumänischer Neureicher, die dann sich in einen Club geangelt haben und Präsident waren.
Du wirst der Ponomare.
Ja, und alle 3-4 Monate den Trainer gefeuert haben. Ich glaube, ich wäre da nicht gut. Ich würde mehr dich als Sportdirektor hören, der du dann immer sagst, nein, wir müssen den behalten, wir müssen den unbedingt behalten. Jens, das wird noch wirken. Trink erstmal dein Matcha und dann wird alles gut. So, ich bin dann auch immer sehr von Emotionen und von Ergebnissen getrieben. Das wäre nicht gut mit mir.
Ja, ich meine, du hast natürlich auch jemanden bei dir auf der Trainerposition sitzen, der auch immer sagt, man muss Sachen losgelöst von Ergebnissen betrachten, aber am Ende ist es trotzdem Sport und Sport macht man ja, um irgendwelche Ergebnisse zu erzielen und wenn die nicht kommen, dann wird es eben zumindest schwieriger, das immer zu moderieren, die ganze Geschichte. Ja, und das ist schon eine schwierige Sache, dann auch standhaft zu bleiben. Also das darf man dann nicht unterschätzen, vor allen Dingen bei einem Verein mit viel Kraft, ne, mit viel Tradition, mit viel Emotion, ist das natürlich noch mal schwieriger, dann standhaft zu bleiben.
So wie Hansa Rostock. Also mich hat das überrascht, als ich das am Sonntag gelesen habe, dass Jens Hertel als Trainer auf Platz 12 beurlaubt wird. Macht Hansa Rostock den gleichen Fehler, wie ihn der erste FC Magdeburg damals gemacht hat, als sie Jens Hertel gefeuert haben?
Also mich hat es da völlig kalt erwischt. Man hat natürlich davor mal gelesen, hier, wir vertrauen Jens Hertel und so. Das war natürlich eigentlich schon so ein Wink mit dem Zaunpfahl, so ein komisches Treuebekenntnis, was irgendwie ein bisschen stutzig gemacht hat. Aber ich meine, die waren nicht ein einziges Mal auf einem Abstiegsplatz bisher. Nicht ein einziges Mal.
Haben halt die letzten Heimspiele alle verloren.
Genau, haben die letzten Heimspiele verloren, aber am Ende hast du jetzt 17 Punkte nach 15 Spielen. Wenn wir das mal 2 rechnen und mal in die Vergangenheit gucken, also 34 Punkte haben oft gereicht, um nicht abzusteigen. Und es sind ja noch ein paar Spiele. Ne? Also es ist ja noch nicht mal die Hälfte der Runde gespielt. Von daher, also erstmal kein großes Verständnis dafür. Wir wissen natürlich alle nicht, was gelaufen ist. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass Martin Pickenhagen ist auch ein sehr ruhiger Genosse und ein sehr bedachter Mensch, so wie ich ihn kennengelernt habe, der macht mir jetzt nicht den Eindruck, als wenn er Sachen aus dem Bauch heraus entscheidet und sagt, nee, das müssen wir jetzt machen. Also da wird ja schon irgendwas gewesen sein, sonst macht er das nicht. Also das war ja schon dann auch zu erfolgreich jetzt in den letzten Jahren, um das jetzt auf einmal so zu machen. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen den Martin Piekenhagen wahrscheinlich in Schutz nehmen, weil also irgendwas muss ja da noch gewesen sein. Sonst machst du ja sowas nicht. Im zweiten Jahr, jeder weiß, wie schwierig das zweite Jahr ist und du stehst trotzdem sehr ordentlich da. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass da irgendwas ist, was wir jetzt vielleicht noch nicht rausgefunden haben.
Zeit für Veränderung und neue Impulse, so hat er es begründet. Ich glaube, ja, da steckt mehr dahinter.
Also, vielsagend,
ja. Ja, das ist schon so eine Sache, wo du sagst, du willst nicht mit allem raus. Aber trotzdem, ich hatte auch jetzt nicht mit Patrick Klöckner gerechnet. Also Patrick Klöckner, nee, für den ist das natürlich ein absoluter Aufstieg, der für mich so der Drittligatrainer war. Für den ist das natürlich toll, aber auf den wäre ich jetzt nicht unbedingt gekommen.
Nein, also ich meine, grundsätzlich hat er auch immer selbst die Ambition gehegt, in die zweite Liga zu kommen und hat auch immer, also ich war letzte Saison dann nach meiner Freistellung auch oft in Mannheim, weil es einfach auch nah von mir hier ist, ne, und habe mir viele Spiele angeschaut und fand immer, dass man das Mannheimer Spiel gut anschauen konnte, dass das ein attraktiver Fußball war, dass mir das Spaß gemacht hat zuzuschauen. Ja, aber was mich da halt so stutzig macht, ne, wenn man dann voll überzeugt ist, gibt man denn dann nur einen Vertrag bis Saisonende, der sich dann nur bei Klassenerhalt verlängert? Das ist so ein bisschen so eine Sache, wo ich immer denke, also das Vertrauen ist schon da, aber so richtig jetzt auch nicht. Also sonst würden sie das nicht machen. Weißt du, weil der ist ja auch in der dritten Liga sehr erfahren. Mhm. Also wenn du dann abgehst, dann könntest du auch sagen, okay, dann geben wir dem auch einen Drittliga-Vertrag. Ne, so, deswegen so richtig, ich weiß nicht.
Also, wie wenn du eigentlich sagst, Schatz, ich liebe dich, aber lass uns mal einen Ehevertrag machen.
Ja, genau. Naja, so in die Richtung. Ich liebe dich, aber mach ja keinen Mist, weil sonst bist du direkt weg.
Ja.
So nach dem Motto. Also das ist schon irgendwie eine ganz komische Situation. Mhm. Wenn man es so von außen jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, nur mit dem Wissen, was wir jetzt haben, wir beide. Mhm. Also ich habe da jetzt auch keine Internas und weiß da auch wirklich nichts Näheres. Aber wenn man es einfach mal nüchtern betrachtet, ist es schon etwas mit Geschmäckle.
Als erstes hatte der Boulevard auch Uwe Neuhaus mit aufgebracht und den ehemaligen Nürnberger Trainer. Aber, ja, aber also wenn ich da die Wahl gehabt hätte, also Neuhaus, gut, da bin ich vielleicht nicht ganz objektiv, hätte ich gesagt, holt euch Neuhaus, wenn der zu greifen wäre.
Ja, klar, also ich meine, Uwe Neuhaus ist natürlich jemand, der die zweite Liga dann so kennt, wie Patrick Löckner die dritte Liga kennt, also in- und auswendig, ne? So Ewigkeiten dabei. Vielleicht wollte Uwe Neuhaus auch nicht. Ich kann mir eher vorstellen, dass er gesagt hat, nee, das ist jetzt nichts, was mich nochmal so richtig reibt.
Ostsee?
Ja.
Lange Spaziergänge mit dem Hund? Wir wissen ja Taktik austüfteln?
Wir wissen ja nicht, wie er es macht. Er ist ja auch ein heimatverbundener Mensch trotzdem, ne? Deswegen weiß ich nicht. Glaube ich eigentlich schon, dass er vielleicht eher gesagt hat, nee, mache ich jetzt nicht. Und Robert Klaus, ja, da ist jetzt auch wieder so dasselbe wie mit Thomas Reis. Tut das Not, jetzt schon wieder sofort reinzuspringen. Na, ich glaube, dass der jetzt auch erstmal reflektieren kann, seine erste Trainerstation, und da mal schauen kann, wie er das für sich sieht. Und dann, also dem, da bin ich relativ sicher, dass wir den in der zweiten Liga relativ schnell wieder sehen werden.
Oder dritte Liga. Weiß nicht, ob
Robert
der...
Robert Klaus?
Ja.
Ich glaube schon, dass der sich einen guten Namen gemacht hat.
Okay.
Der wird in der zweiten Liga landen.
Ja, und Jens Hertel? Also ich sag mal, Jens Hertel ist für mich so ein Trainer, der im Osten verwurzelt ist. Jetzt hat einer geschrieben, ja, er glaubt ja, dass es bei den Jobs da kein Ost und West gibt. Ich will das gar nicht an Ost und West festmachen, aber ich glaube schon, dass es Trainer für bestimmte Regionen gibt. Ich will es an deinem Beispiel festmachen. Du schwärmst und bist beeindruckt von Norbert Meyer. Und ich glaube, Norbert Meyer hat nach Dresden überhaupt nicht gepasst. Der hat sich hier nicht wohlgefühlt. Das war nicht seine Region und ist in der anderen Region, nämlich im Westen Deutschlands, absolut erfolgreich gewesen, weil er dorthin gepasst hat. Und genauso glaube ich, ist Jens Hertel jemand, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass der zum Beispiel in Köln funktioniert oder in Düsseldorf. So, ich glaube, das ist einer, der hier die Mentalität des Ostens ganz gut kennt und bei den Ostvereinen ganz gut auch passt mit seiner, ich glaube, auch nicht immer ganz einfachen Art.
Ja, grundsätzlich möchte ich auch, dass nicht an diesem Ost-West-Konflikt, den sollte es eigentlich nicht mehr geben. Ne? Aber es ist natürlich so, dass wir eher wahrscheinlich so von Regionen sprechen können, ne?
Genau.
wo es spezifische Emotionen gibt und wo es spezifische Anforderungen gibt an die Leute quasi, oder die Leute an Leute stellen, die jetzt im Fußball oder wo auch immer aktiv sind. Ne? Und da ist es natürlich schon so, dass Jens Hertel genau weiß, was in Rostock war, was in Magdeburg gefragt war und was jetzt wahrscheinlich auch dann woanders irgendwo gefragt sein könnte. So, das ist schon klar, dass der, dass da viele Leute sich einfacher mit ihm identifizieren. Mhm. Es gibt natürlich auch Beispiele von Sachen, ich meine, wo man dachte, passt das jetzt, das hätte jetzt nicht so gut gepasst und das hat dann gut gepasst, ne? Mhm. Das gibt's natürlich auch, dass so ein krasser Gegensatz sich manchmal auch irgendwie anzieht, mhm. quasi, ne? Dass man sagt, okay, da am Anfang ist man nicht warm geworden und dann ist, hat sich das aber wahnsinnig entwickelt und dann ist es irgendwie, ja, eine Liebeshochzeit geworden.
Glaubst du, dass Jens Hertel länger wartet, da sind wir wieder bei einem Thema, oder dass der wieder schnell einen Job hat? Weil gibt ja zum Beispiel einen Ostverein, der aktuell sucht, die Rede ist vom FC Erzgebirge, Tabellenschlusslicht in Liga 3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die weiter mit Carsten Müller machen. Ich glaube schon, dass der eher ins Nachwuchsleistungszentrum zurückgehen wird als dortiger Chef und dann ein neuer Coach das Jahr 2023 angeht. Hertel könnte einer sein.
Da bin ich relativ sicher, dass der das jetzt nicht macht. Ich glaube, dass er Dresden machen würde, zum Beispiel, wenn das jetzt mal irgendwann mal der Fall sein würde, ne, dass er das nochmal interessant finden würde.
Ist ja Sachse.
Ist ja Sachse, genau. So, das wäre, glaube ich, was, wo er sagen würde, ey, ne, das wäre jetzt cool finden, aber Aue ist aber auch nur ein Gefühl. Vielleicht sagt er auch, ey, Aue fand ich schon immer cool als Verein, warum nicht? Kann ich mich auch täuschen, kommt ja auch immer wieder mal vor, immer wieder mal öfters. Vor allen Dingen, was Prognosen Champions League angeht. Aber ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass Jens Hertel nicht so lang arbeitslos sein wird. Nee. Weil er schon jemand ist, der auch für eine Kontinuität steht, der für einen gewissen Spielstil steht. Ne, da weiß man genau, was man bekommt bei Jens Hertel. Und das ist eben auch mal oft wichtig, ne, für Verantwortliche in Vereinen. Wenn du nicht so richtig weißt, was du bekommst, das ist immer keine schöne Sache, sagen wir mal so. Ne, und wenn du genau weißt, was du kriegst, dann kannst du wenig Überraschungen erleben. Und ich glaube, deswegen wird Jens Hertel nicht lang arbeitslos sein.
Ich glaube
arbeitssuchend.
Ja.
Arbeitssuchend, sorry, das hört sich besser an.
Ja, ja. Ich glaube aber, dass in Dresden jetzt erstmal kein Trainerwechsel ansteht. Egal, naja, wenn jetzt die nächsten beiden Spiele verloren werden, wird es natürlich ungemütlicher. Das muss man ganz klar so sagen. Dann ist man vom eigenen Anspruch wirklich weit entfernt. Aber ein Spiel sollten sie schon auf jeden Fall noch gewinnen und mal gucken, was heute Abend beim SVW in Wiesbaden rauskommt. Ja, Dynamo Dresden schon in einer ordentlichen Formdelle. Ein Sieg aus den letzten 7 Spielen. Klar, Platz 3 ist immer noch in Sichtweite, braucht man kein Fernglas. Am Wochenende war es jetzt der Schiedsrichter. Klar, sie hatten mit ein, zwei Entscheidungen wirklich Pech. Aber ich finde, es ist dann doch mehr als nur der Schiedsrichter, dass es aktuell nicht rund läuft bei der Sportgemeinschaft.
Also ich werde es mir heute Abend wahrscheinlich angucken, live. Da werde ich mir dann nochmal ein Bild machen können, so ein bisschen genauer. Ne? Auch dann kann ich ein bisschen mehr auf Körpersprache achten und auf so ein paar weiche Faktoren bei Spielern und bei Offiziellen und bei Trainer. Man merkt natürlich schon so eine gewisse, ne, also dass sie viel erklären, versuchen zu erklären, warum was nicht klappt und jetzt war das schuld und da war das schuld. Ja, das ist natürlich auch eine Sache, das macht man dann einfach. Ne? Du sagst ja immer, ja hier, es wäre besser, wenn sie sagen würden, das war richtig schlecht und wenn es schlecht war, das gehört halt auch mit zum Spiel, mit den Medien dazu, ne, dass man ja nicht immer nur draufhauen kann auf die Jungs jetzt quasi und sagen kann, hey, das war grottenschlecht heute, also wirklich, ich hätte alle 11 auswechseln müssen zur Halbzeit. Das macht man ja nicht, weil man macht sich ja auch selbst schlecht damit, ne? Man macht seine Arbeit schlecht, man macht die Arbeit des Sportdirektors schlecht. Das ist einfach so, dass das nicht gemacht wird. Und in gewisser Weise kann ich das auch sehr, sehr gut nachvollziehen, weil man eben auch damit so ein bisschen die Stimmung lenken kann. Ne? Aber klar, Leuten fällt das natürlich auf, logischerweise, dass man, wenn man das zu oft anders sieht als der gemeine Fan quasi.
Ja.
Das ist dann schon so, wo man sagt, ey, das verstehe ich halt schon, dass da Fans sagen, ey, mein Gott, hat der ein anderes Spiel gesehen oder was ist los? Das ist immer ein schwieriger Spagat, den man da machen muss als Verantwortlicher in Führungspositionen.
Ist schon manchmal auffällig, dass Markus Anfang immer auch ein anderes Spiel sieht als sein Gegenüber. Und weil du es jetzt gerade ansprichst, natürlich vom gemeinen Fanvolk wird dann auch oft vorgeworfen, die Medien müssen kritischer nachfragen, da muss mehr gebohrt werden. Erinnere daran, dass vor 2 Wochen oder jetzt 3 Wochen her dann gesagt wurde, wir, die Medien, verbreiten eine zu negative Stimmung von Seiten des Vereins. Und das steht dann eben auch. Und ich glaube, egal, ob du kritisch nachfragst oder nicht kritisch nachfragst, davon schießt er doch nicht mehr Tore. Also ich glaube nicht, dass die in der Kabine, oh, die haben heute kritisch nachgefragt, jetzt schießen wir mal aus 20 Metern einmal mehr aufs Tor. Die Gründe liegen doch ganz woanders. Die Schönrederei, das finde ich manchmal wirklich ein bisschen merkwürdig. Also da denke ich mir auch manchmal, boah, hat er oder haben die ein anderes Spiel gesehen. Aber manchmal ist natürlich auch das Gefühl, was du auf dem Platz hast oder was du neben dem Platz hast, ein ganz anderes, als was du hast 50 Meter oben auf der Pressetribüne. Man muss ja auch sagen, wenn du dann das Spiel nochmal gesehen hast mit 24 Stunden Abstand, sagst du, boah, war wirklich, im Fernsehen hat sich das ganz anders angeschaut.
Ja, das ist manchmal wirklich so. Ich meine, grundsätzlich kriegen Trainer das schon gut hin, ne? Das ist natürlich ihr Steckenpferd, also das, die Taktik des Spiels, das können sie eigentlich schon relativ gut und schnell analysieren. Aber es ist natürlich so, dass wenn du es dir nochmal anschaust, dass du dann auch nochmal andere Aspekte des Spiels siehst und vielleicht Sachen ein bisschen relativieren musst. Deswegen finde ich auch, dass man es nicht immer zu auf die Goldwaage legen sollte, was direkt nach dem Spiel gesagt wird. Ne? Das ist natürlich das, wo die Leute auch wissen wollen, ne? Was sagt er in der Pressekonferenz, was sagt er den Medien gegenüber. Aber man steht halt auch unter großem Stress, unter einem großen Adrenalinpegel während des Spiels. Und da ist man nicht immer so, dass man das perfekt analysiert. Also ne, ich rede schon davon, dass das 70-80% sehr gut immer hinkriegen, aber es gibt auch immer mal wieder Situationen, wo man es einfach ein bisschen durch seine Brille sehen möchte, ne, die man dann auch hat einfach, das ist normal. Aber es ist immer ein sehr schmaler Grat und deswegen ist es ja auch so schwierig, das alles im Griff zu haben, ne, auch mit den Medien. Ich war auch immer jemand, der in Würzburg viel, vielleicht zu kritisch, weiß ich nicht, keine Ahnung, im Nachhinein könnte man vielleicht sagen, dass ich die Medien auch immer quasi so ein bisschen attackiert habe in dem Sinne, ey, ne, wir müssen noch zusammenarbeiten quasi, wir wollen doch alle lieber in einer zweiten oder dritten Liga spielen, als dass wir jetzt immer zu schnell alles zu schlecht sehen quasi, ne? Also da neigt man auch immer zu ein bisschen von der Seite des sportlichen Bereichs quasi zu sagen, ey, müsst ihr das jetzt gleich so niederschreiben sozusagen, ne? Aber am Ende sieht ja ein Journalist das Spiel ganz anders, als das ein Trainer sieht, ne? Der ist viel nüchterner, ja, im Normalfall als ein Trainer. Und das muss man dem anderen auch berücksichtigen. Das ist immer so eine Sache, was sehr schwierig fällt, weil man da sich eben ganz tief in den anderen hineinversetzen muss. Und das ist manchmal nicht ganz leicht. Und manche Leute kriegen es besser, manche nicht.
Aber ganz ehrlich, ich sag dir auch, 70 oder 80% der Journalisten, die einen Verein begleiten, essen ihre Stadionbratwurst lieber in der zweiten Liga als in der dritten Liga und begleiten den Verein dann lieber eine Liga höher und sind dann mit dabei und freuen sich natürlich eher über Erfolge. Das ist ganz klar. Aber es gibt sicherlich auch den Journalisten, der dann sagt, okay, wenn es kritisch läuft, habe ich meine Hochzeit. Also das sicherlich auch. Wie siehst du die Nummer mit den Schiedsrichtern? Am Wochenende hat einer geschrieben, es ist dritte Liga und da kommen solche Haubentaucher vermehrt vor. Auch Amor Aslan hat es ja gesagt, ja, wir spielen dritte Liga und die Schiedsrichter sind auch dritte Liga. Ich wusste übrigens gar nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, was ein Haubentaucher ist. Wusstest du das?
Vogel, oder?
Oh, du bist gut. Du bist gut. Kann ich mir bestimmt von irgendjemandem, wahrscheinlich auch von meinem Vater anhören, dass ich nicht mal weiß, was ein Haubentaucher ist. Ich musste googeln, was ein Haubentaucher ist. Der Haubentaucher ist eine Vogelart aus der Familie der Lappentaucher. Ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste es echt nicht und musste googeln. Ja.
Lernt nie aus.
Ja, Schiedsrichter ist natürlich so ein Thema, gibt keinen Videobeweis. Ich finde das wirklich aber auch gar nicht schlimm. Also du kannst dich sofort nach einem Tor freuen, guckst, okay, der zeigt zur Mittellinie oder sagt, es gibt keinen Elfmeter. Ich brauche den Videobeweis in der dritten Liga nicht. Ich brauche ihn wirklich nicht. Egal, auch wie das am Wochenende gelaufen ist. Klar hätte es da vielleicht 2 Elfmeter gegeben für Dynamo, aber so what. Ich bring jetzt den Spruch, es gleicht sich alles aus.
Ja, am Ende brauche ich ihn auch nicht. Also ich bin auch ein klarer Verfechter davon. Also ich glaube nicht, dass es in der dritten Liga ungerechter zugeht als in der ersten und zweiten Liga im Großen und Ganzen. Wenn man das mal alles nüchtern betrachtet, glaube ich es nicht, dass es wirklich so ein Benefit hat, dass man dann sagt, ey, das ist das krasse Tool, was uns den Sport jetzt ganz, ganz gerecht macht. Also im Gegenteil, Sky 90, wenn ich das jede Woche sehe, da wird immer ein großer Teil über die Schiedsrichter
die sind glücklich
und das nicht gut.
Ja. Die sind glücklich, haben sie immer ein Thema gefunden.
Genau, und da hatte ich auch in Würzburg oft das Gefühl, gerade bei uns, wo man dachte, ey, na, das ist jetzt nicht so ein wahnsinniger Hexenkessel, wo die Schiedsrichter da unter großen Druck geraten. Wir hatten ganz oft Schiedsrichter, die 3 Drittligaspiele, 4, 6, 2, wo ich immer dachte, ja, okay, halt nicht so schön, aber irgendwo muss er einen Einstieg geben für einen talentierten Schiedsrichter quasi. Das ist natürlich die andere Seite, die man dann auch sehen muss.
Da wart ihr immer das Lernfeld.
Wir waren oftmals ein Lernfeld, genauso wie es Viktoria Köln immer ein Lernfeld ist. Ne? Da gibt es auch immer ähnliche Zustände, Wiesbaden, so in die Richtung. Ne? So, du merkst immer schon sehr schnell, wenn du einen erfahrenen, guten Schiedsrichter hast, und erfahren kann auch heißen, dass der 30 ist und schon viele Spieler hat. Ne? Also das heißt jetzt nicht nur, dass ältere Schiedsrichter gut sind ne? oder Schiedsrichterinnen. Gibt es ja auch in der dritten Liga und in der zweiten. So, und deswegen merkt man schon sofort, wenn jemand, der das Spiel auch gut versteht. Das ist halt so für mich ein Thema, wo ich sage, viele Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen verstehen das Spiel und mit seiner Dynamik manchmal auch nicht, habe ich das Gefühl. Ne, so, warum Aktionen manchmal so sind und warum sie andersrum sind und dass man das nicht immer gleich beurteilen kann. Das werfe ich so ein bisschen vor, dass viele einfach nicht so dieses Gefühl für das Spiel manchmal haben. Aber vielleicht tue ich Ihnen auch Unrecht. Egal. Ist trotzdem meine Meinung.
Die Nachspielzeit.
Hast du schon WM-Fieber?
Nee. Aber ich bin trotzdem gespannt jetzt, wie der Kader berufen wird. Also da bin ich schon gespannt jetzt auch für die Amerikaner.
Donnerstag.
Wo ich da mal ein bisschen was gemacht habe. Da bin ich auch gespannt, wie der Kader aussieht. Also das ist jetzt für mich so eine spannende Sache. Und dann geht's ja auch schon relativ schnell los, ne? Also wir haben jetzt nicht so viel Geplänke. Also wann geht's los? In 2 Wochen, oder?
Ja, knapp 2 Wochen wird schon gespielt. Ja.
Ja. So, da bin ich dann schon, ich werde schon schauen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich werde es auf jeden Fall nicht schauen. Ja. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mir das im Kalender hier bei mir rot angemarkert habe und Erinnerungen im iPhone oder im Handy gemacht habe. Hallo WM jetzt, das nicht, aber werde schon schauen. Wie sieht bei dir aus?
Klar.
Hast du schon die Fahnen draußen hingestellt?
Nein,
Spiegelkappen?
Nein. Aber okay. Bei mir ist auch bei den letzten Jahren auch schon Russland nicht mehr ganz so großes Fieber gewesen, bei den letzten Turnieren. Aber klar, berufsbedingt muss ich natürlich auch schauen. Weil du den Kader angesprochen hast, Marco Reus wird eng, oder?
Ja, auch jetzt wieder mit einem erneuten Rückschlag. Ja. Ist es natürlich so, dass es nicht verlässlich ist für Hansi Flick. Und eigentlich braucht er wirklich nur Leute, wo er weiß, dass die richtig fit sind. Boah, es ist brutal. Vielleicht sagt er sich, egal, selbst wenn Marco Reus nur 2 Spiele gut zur Verfügung steht und kann uns da helfen, weil ich meine, es gibt ja, ich glaube, dieses Jahr, korrigiere mich gern,
26
mehr, glaube ich.
26.
So, dementsprechend kann er, glaube ich, sagen, einen können wir verkraften, wo wir nicht 100% wissen, ob der dabei ist, allein wegen seiner Verdienste oder wegen seiner Qualität. Aber ich bin schon gespannt, ob Niklas Füllkrug dabei ist. Also ich würde es schon gut finden. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, Füllkrug finde ich auch gut. Ich würde auch Götze mitnehmen.
Ja, Götze könnte auch so ein Überraschungsgast noch sein, der sich da noch in letzter Sekunde reinstiehlt. Ich glaube, Hansi Flick war doch auch der, korrigiere mich mal gern, der, wo nochmal dieses Gerücht aufkam, wieder zurück zu Bayern.
Ja.
Ne? So, von daher glaube ich schon, dass er das jetzt mit Absicht, das Thema, klein gehalten hat davor und ihn nicht mitgenommen hat irgendwohin, aber dass er jetzt wie Phoenix aus der Asche dabei ist.
Hummels?
Würde mich auch freuen für ihn. Würde ich mitnehmen.
Weil er gut spielt jetzt in Dortmund.
Er hat eine sehr gute Saison bisher gespielt und einfach mit seiner Erfahrung auch, ne? Nicht mal, dass du sagst, der muss jetzt unbedingt spielen. Also wir können auch mit Rüdiger und Schlotterbeck spielen oder mit Süle und Schlotterbeck oder mit Süle und Rüdiger. Wobei ich schon immer dafür plädiere, da einen Linksfuß dabei zu haben. Also Schlotterbeck wäre für mich absolut gesetzt. Also der muss spielen, meiner Meinung nach. Und dann würden sich 3 duellieren quasi, Rüdiger, Hummels und Süle. Bin ich gespannt.
Hast du die Kadernominierung bei den Brasilianern gesehen? Das war schlimm. Da haben die Spieler sich selbst gefilmt, natürlich für ihre sozialen Netzwerke. Und am schlimmsten war Richard Lierson, der von Tottenham Hotspur. Der hat ja mittlerweile 38 Länderspiele auf dem Konto. Der hat zuletzt auch immer gespielt. Und der, als sein Name im Fernseher erklang, ist er dort abgegangen, hat fast geweint. Also muss man sich wirklich mal in den sozialen Netzwerken anschauen. Das ist erbärmlich. Ganz ehrlich, der hat so getan wie beim Draft, bei den amerikanischen Sportarten. Okay. Ich bin jetzt ausgewählt worden und als wäre das irgendeine große Sensation. Mein Gott, du bist als Stammspieler oder als Fast-Stammspieler für die Nationalmannschaft deines Landes eingeladen worden. Du musst doch nicht so tun, als wenn da irgendwas Besonderes passiert ist. Klar, er ist bei einer Weltmeisterschaft dabei, aber das ist ein Gehabe. Da sind wir wieder bei den sozialen Netzwerken, wo ich mir denke, Kinder, lass doch mal die Kirche im Dorf, ganz ehrlich. Unfassbar. Also wirklich, und er war nicht der Einzige. Mehrere von den Brasilianern haben da das Handy hingestellt, haben sich natürlich gefilmt, klar, muss man ja filmen, wenn da jetzt die Nominierungssendung ansteht und man über den Fernseher mitgeteilt wird, und haben dann wirklich so getan, als hätten sie damit überhaupt nicht gerechnet, dass sie jetzt hier für den Kader nominiert werden. Leider hat keiner sich gefilmt, der dann nicht nominiert wurde und der dann vor Wut in sein Handy tritt oder so. Oder die Aufnahmen habe ich bislang noch nicht gesehen. Also ein Wahnsinn. Wobei, Brasilien ist wirklich für mich ein heißer Favorit für die ganze Nummer, gerade mit ihrer Offensivstärke. Bin ich sehr gespannt.
Für mich nicht.
Nee, wie immer. Ich sag jetzt nicht, dass Brasilien für mich das Manchester City ist. Aber
nee, das weiß ich schon. Aber ich wüsste auch nicht, wen ich sonst. Also ich habe wirklich auch keinen Favoriten. Ich lass mich da echt, ich glaube, es ist ein breites Feld.
Sag doch einfach mal, da wissen wir, der wird's nicht.
Ich würde sagen, Jens. Ich würde sagen, wenn ich einen finden würde, wo ich sage, da bin ich voll überzeugt von denen. Dann würde ich sagen, aber bin ich nicht. Gut. Deswegen sage ich Bonne Chance für alle.
Gut, sehr schön. Bonne Chance könnte Frankreich sein. Du warst noch ein paar Tage auf Ibiza, habe ich mitbekommen, oder? Über deine sozialen Netzwerke. Du hast auch noch mal krachen lassen letzte Woche. Sehr schön.
Wir haben ja Spätferien in Bayern und wir haben jetzt das Zeitfenster noch mal genutzt und sind noch mal mit der Familie weg. Und ja, war also traumhaft. Also Wetter war wirklich sensationell. 25 Grad jeden Tag. Sehr cool und
Warst du auch abtanzen?
Was war ich tanzen?
Tanzen, ey, gibt ja nicht.
Okay. Also da war jetzt wirklich nur noch Familienzeit. Also ich bin, glaube ich, nicht einmal später als um 10 ins Bett gegangen. Kannst du dir das vorstellen?
Nee.
Doch, wirklich, weil, also ich meine, die Kids, wir haben da Vollgas gegeben. Den ganzen Tag am Strand und allem. Und abends war ich irgendwie aufwegs und fertig und habe wirklich viel geschlafen. Das war gut. Dann habe auch viel Sport gemacht. Das war auch gut. Da irgendwie läuft es sich ja immer besser am Meer. Irgendwie, da laufe ich auch schneller. Das habe ich so 5 bis 10 Sekunden laufe ich da irgendwie schneller. Ne? Und das war echt cool. Also hat mir großen Spaß gemacht und Riesenfan von Ibiza. Hab da natürlich auch Matcha getrunken. Habe natürlich meine ganze Vorrichtung mitgenommen. Sehr zum Unmut von dir, weil du mir immer wieder gesagt hast, jetzt mal wieder Zeit für Matcha. Und du hast 10 Sekunden später sofort Matcha gekriegt, weil ich ihn wieder getrunken habe in dem Moment. Ja.
Dann lass dir deinen Matcha schmecken. Sebastian, es hat großen Spaß gemacht. Pass auf dich auf. Das machen wir auf jeden Fall.
Volleyball der DSC-Damen.
Ach, das wird so schön. Hoffentlich stellen die uns eine hin. Also, keine Ahnung. Ob.
Nee, da bringe ich lieber selbst mit. Also, wenn das nicht gemacht wird, dann wird es nicht gut sein.
Wahrscheinlich machen die den besten Matcha von Dresden. Keine Ahnung.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Gut, zum Wohl. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und das war Sebastian Schuppan, das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast, exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. So, und dann wünsche ich euch ein paar schöne Tage und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.